Ja, hallo, da wären wir wieder mit unserem Formel-1-Podcast mit Boxentalk. Und Boxentalk ist ja an jeder Rennstrecke immer wieder ganz, ganz wichtig. Denn wenn man in der Box sich nicht unterhalten könnte über die ganzen Entwicklungen, über dieses ganze Durcheinander, wie in der Formel 1 agiert wird, ja, dann wird ja keiner was davon mitkriegen, oder siehst du das anders?
Nein, Christian, das sehe ich natürlich genauso. Ach, ist immer so schön, wie du diesen Podcast eröffnest. Deine
Danke.
beruhigende Stimme. Die Worte perfekt formuliert.
Also den nächsten eröffnest du einfach und sagst Hallo.
Hallo.
Geht ja auch.
Trotzdem jetzt auch nochmal von mir ein Hallo an alle. Wir sind wieder da. Folge 2, Saison 2. Und ja, was sollen wir sagen? Zweites Rennen, Formel 1. In der Wüste wieder in Saudi-Arabien. Sieger Red Bull. Überraschung. Und ansonsten würde ich sagen, ist das Drehbuch von Netflix einfach nur 1A in Topform. Wir werden abseits der Strecke königlichst unterhalten.
Ja, das ist schon richtig. Ich meine, das Eigenartige an dem Saisonstart dieses Jahr war ja, dass man Freitag, Samstag gefahren ist. Und dann hieß es, ja, also das ist halt, der Ramadan geht los und deswegen kann man in Saudi-Arabien da an diesem Sonntag, vergangenen Sonntag, nicht fahren. Deswegen muss man es vorverlegen, dass also Training Freitag und also Donnerstag, Freitag und Samstag dann das Rennen ist. Und das hat dazu geführt, dass die in Bahrain drüben, wo eine Woche vorher Rennen war, auch einen Tag früher gehen mussten, um den Mindestabstand hinzukriegen. Das ist ja von der Logistik und vom Aufbau her, braucht man da eine Woche Zeit, bis so ein Formel-1-Boxengasse für unseren Boxentalk wieder aufgebaut ist. Aber das, was mich total verwirrt hat, war, dass am Sonntag, nicht am Samstag, am Sonntag in Katar MotoGP lief. Also bei denen scheint es irgendwie anders zu sein. Ich weiß nicht, ob die einen Tag Verzögerung haben oder ich weiß auch nicht. Aber das nur kurz vorab. Man muss nicht immer alles verstehen, aber das, was wir
Ja,
verstanden
aber
haben,
ganz kurz,
ja.
weil in den arabischen Ländern, für diejenigen, die vielleicht schon mal da waren, dort ist ja Wochenende Freitag und Samstag. Das heißt, unser Samstag-Sonntag ist deren Freitag und Samstag.
Ja.
Das heißt, einfach nur von deren Mentalität her macht es natürlich komplett Sinn, das Freitag-Samstag abzuhalten, dieses Event. Also in sämtlichen Middle East Ländern jetzt, wo Rennen gefahren werden sollte. Ich bin wirklich gespannt, ob das jetzt, unterstellen wir mal, Ramadan-Start sei ein vorgezogener Grund gewesen. Das kann man dann natürlich nur schwer abstreiten. Aber ob die dann vielleicht im Laufe der Saison, beziehungsweise mit Blick auf das kommende Jahr, unabhängig vom Ramadan, dann vielleicht sagen, auch hat doch gut geklappt mit Freitag, Samstag, ist sowieso unser Wochenende, machen wir doch ab jetzt immer.
Ja gut, warten wir mal ab. Ich habe es nur festgestellt und dann habe ich gedacht, wir fangen einfach mal an, indem wir erstmal darüber reden, wann haben wir denn eigentlich angefangen. Und in dem Fall hast du das Rennen ja schon so ein ganz klein bisschen angesprochen. Also hurra, hurra, eine Riesenüberraschung. Red Bull 1-2, Verstappen gewinnt erstaunlicherweise vor. Und da kann man vielleicht wirklich sagen, erstaunlicherweise Sergio Perez, der mal wieder zu einer Zwischenhochform gefunden hat. Und danach ist eigentlich, ja, ist eigentlich schon bitter.
Ja.
Ja, das sag ich jetzt sag mal, wie du das siehst. Ich meine, weißt du, ich werde oft gefragt, wie das technisch zu erklären ist und was da dahinter steckt und warum die denn dies und das können und die anderen können es nicht. Es ist ja immer so. Ich meine, wenn du historisch schaust in der Formel 1, war es immer so, dass es eine Kombination von Technik, respektive überlegener Technik und dem jeweils besten Fahrer war. Und du weißt selber, ist sie die Frage stellt sich ja immer wieder, was ist jetzt eigentlich wichtiger, das Auto oder der Fahrer? Und diese Frage, die geht einher mit durch viele Jahrzehnte Formel 1-Geschichte. Und man kann das immer so ganz schwer auseinanderhalten, weil natürlich ist ein Verstappen wesentlich besser als ein Perez. Aber solange ein Perez immer noch ein Rennen gewinnt, wenn wir uns mal den Verstappen wegdenken, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Red Bull immer noch das beste Auto. Und das ist der
Also ich
Grund.
finde, ja, ich finde die Frage, beziehungsweise die Antwort auf die Frage, was ist entscheidender, Fahrer oder Auto, finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlimm, weil, sorry, ganz klar, das Auto. Ein Verstappen ist natürlich ein absolutes Ausnahmetalent und mit Abstand der beste Fahrer dort. Davor die Epoche gehörte Lewis, davor gehörte es Michael Schumacher aus. Natürlich ist in dem Moment dann auch die Kombination, wo fährt er und in welchem Auto sitzt er. Aber mit allem Respekt, ein Verstappen würde im Haas nicht gewinnen.
Ja, ja, da hast du schon recht, gar keine Frage. Naja gut, also jetzt, wenn wir das Rennen da in Saudi-Arabien mal anschauen, es war ja der erste Grand Prix, haben alle gesagt, naja gut, also es kann ja mal passieren, wir sind aber auf einem guten Weg und speziell bei Mercedes, ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen das Auto verstehen und lernen, dann wissen wir schon, wie es geht. Jetzt sind alle tapfer nach Jeddah, andere Strecke, anderes Layout, anderer Asphalt, alles anders und was ist, der Abstand war noch größer. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man eine Saison beginnt und zu Protokoll gibt, ich muss jetzt erstmal das Auto verstehen und ein bisschen dazulernen, dann sage ich, hey Leute, aufwachen, hallo, geht's
das
noch?
Das ist doch schon ein Zeichen dafür, geht's dass man noch? Eigentlich komplett auf der falschen Spur fährt.
Ja, ja, klar.
Weil, also ich meine, dafür ist die Winterpause da, das Auto wird in dem Moment gebaut und wenn ich dann wirklich mit dem Bauchgefühl ans erste Rennwochenende gehe und sage, ja, wir müssen jetzt erstmal die ersten paar Rennen gucken, wie wir das Auto verstehen lernen können. Sorry, sitzen sechs, also am Thema vorbei recherchiert über die ganzen letzten Wochen. Was natürlich passieren kann, was aber einem Konzern wie Mercedes drei Jahre in Folge irgendwann nicht mehr so passieren sollte und dürfte mit dem Geld, was sie haben, mit dem Know-how, das sie besitzen, mit den Menschen, die dort arbeiten, auch natürlich mit den Top-Fahrern, die sie haben. Und dann aber immer wieder jedes Wochenende dieselben Sätze abzuspulen. Ja, oder beziehungsweise dann sagen sie ja auch, wir wissen, woran es liegt, aber wir wissen noch nicht genau, wie wir es beheben können. Oder dann wissen sie es dann doch nicht mehr, woran es liegt. Ja, Fakt ist, das ist alles vollkommen egal. Ihr müsst das Problem ändern und reparieren. Ja. Und jetzt ist das Auto natürlich so weit, ja, dann werden hier und da die nächsten Wochen und Monate Updates kommen, dann werden sie wahrscheinlich wieder näher rankommen, aber den Titel, den schaffen sie nicht und jetzt scheinen sie ja wirklich, also was sind die jetzt, vierte Kraft gerade?
Ja, ja. Also wenn man gerade über Mercedes sprechen, dann ist es natürlich deswegen so pikant, weil ja Lewis Hamilton das Mercedes-Schiff bereits, ja, ich sage jetzt mal, mental bereits verlassen hat, körperlich noch nicht, aber so irgendwie schon, der ist ja schon irgendwie bei Ferrari angekommen und das hilft sich ja auch nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir lamentieren da immer so dahin und sagen, ja, das verstehen und dann haben wir einen Grund dies und dann müssen die Leute und alles so gut. Also mal ganz ehrlich, ich glaube inzwischen, das ist überhaupt nicht gut. Es gibt ein paar Leute, die bei Mercedes, wenn wir darüber mal einfach noch ein bisschen weiter reden, die bei Mercedes sind und die schon wissen, was mit Rennwagen passieren sollte. Aber in den entscheidenden Positionen sind meiner Ansicht nach, und nur daran kann es liegen, die falschen Leute oder Leute, die nicht so kompetent sind wie die bei der Konkurrenz. Und wenn du mal die drei Teams, die drei Großen vergleichst, wir wollen jetzt mal den McLaren und den Aston Martin, lass mal einfach mal außen vor jetzt, aber die drei Großen, die über einen großen Campus verfügen. Also was ist ein Campus? Ist wie bei der Universität. Das ist ein Riesengelände, wo wahnsinnig viele Leute arbeiten, wo ein geballtes Know-how ein Zuhause hat. Das gibt es in Milton Keynes bei Red Bull. Das gibt es in Brackley bei Mercedes. Und das gibt es natürlich in Maranello bei Ferrari. Und diese Zentren, ich sage mal, diese Hirnschmalzzentren, die dort existieren, sind natürlich die Grundvoraussetzung, dass man ein erfolgreiches Formel-1-Team ja, an den Start bringen kann. Aber der entscheidende Unterschied zwischen denen ist nicht das Budget, es ist nicht das Gebäude, es sind nicht die Tools, egal ob elektronisch oder Windkanal oder sonstige Dinge, die man heutzutage alles so hat, in der Pipeline hat. Es können nur die Menschen sein. Es muss irgendwo bei Mercedes, ich sage jetzt mal in der Aerodynamikabteilung, einen Mann geben, der halt einfach bei weitem nicht so kompetent ist wie sein Pendant bei Red Bull oder selbst bei Ferrari. Denn der Ferrari ist jetzt ja, sagen wir mal so, im Vergleich zum letzten Jahr schon wesentlich besser geworden. Alle sagen, ich meine, der Olli Berman, ein 18-jähriger Schüler aus England, bitte, ja, der kommt da hin und fährt.
Steigt das erste Mal ins Auto ohne Vorbereitung und fährt in die Punkte. Stark, einfach nur stark.
Absolut stark und fährt Kreise um Lewis Hamilton. Also da kann man bei Ferrari nur sagen, die haben also auf jeden Fall mal einen besseren Job gemacht als die Ian Brackley bei Mercedes. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, wenn wir jetzt das ganze Jahr vor uns haben und überlegen, was machen denn die? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, weil woher sollen denn die Leute kommen? Du kannst da einen Chef-Aerodynamiker ja nicht backen zu Hause. Ja? Du musst, das ist solche richtig genialen Leute, die sind nicht, die kann man nicht pflücken, ja, die muss man, da braucht man ein bisschen Glück, dass man halt so ein Genie abbekommt und dann auch ins richtige Arbeitsumfeld einsetzt und dann, dass er sich dann entwickeln und entfalten kann. Dann habe ich auch ein Auto, was fahrbar ist, nicht wie so ein Geißbock über die Strecke hoppelt, sondern halt das macht, was der Fahrer gerne hätte.
Nagel auf den Kopf getroffen, würde ich mal sagen. Wie siehst du die Situation bei Mercedes? Da hat ja nun Hamilton zum Beispiel sich auch vor allen Dingen im letzten Jahr oftmals lauthals darüber beklagt, dass seiner Meinung nach das Team nicht genug auf die Fahrer hört, dass sie gerne Input geben würden und er aber das Gefühl hat, dass von deren Seite aus keiner zuhört, so nach dem Motto, der Ingenieur sitzt und sagt, ja, du kleiner Fahrer, drück mal aufs Gas und dann klappt das schon, dann kannst du uns den Sieg heimfahren, denn ich habe ein super cooles Auto hier gebaut, du kannst noch nicht richtig fahren. Und dann sitzt der Fahrer da und sagt, naja, ich kriege aber die Reifen nicht auf Temperatur oder dieses und jenes Wehwehchen hat der Wagen. Da scheint, ist das auch dann ein Ego-Problem, dass natürlich der Mann in dem Moment natürlich auch nicht gerne hören will, dass das, was er da als die Nonplusultra-Waffe über die Wintersaison oder die Monate davor entwickelt hat, mit dem festen Glauben, zumindest hoffe ich, dass er wirklich daran geglaubt hat, dass das jetzt das neue Weltmeisterauto sein wird, dass der natürlich dann plötzlich in der Realität aufwacht und sieht, klappt doch nicht. Aber wie viele respektive wenige Menschen sind dann ehrlich und sagen, oh, okay, da habe ich irgendwie in die falsche Richtung entwickelt. Und nochmal mit Blick auf Mercedes und auf die letzten Jahre, sie scheinen ja überhaupt nichts zu ändern. Es ist ja Jahr für Jahr, jetzt 3 Jahre in Folge, dasselbe Drama. Also da scheint ja zumindest offensichtlich nach außen hin, machen die einfach so weiter, wissentlich, dass es doch jetzt schon 2 Saisons rückblickend überhaupt nicht funktioniert hat. Und das finde ich so nervig, aber auch das ist eben genau, wie du gesagt hast, ja, diese Leute wachsen nicht auf Bäumen, die kann man nicht einfach pflücken und dann da hinsetzen. Es muss das ganze große Bild natürlich stimmen. Aber dann muss man auch meiner Meinung nach die Eier in der Hose haben, dieser Spruch ist ja auch schon oft gefallen, wirklich sich mal hinzusetzen, zu analysieren und zu sagen, du hast tolle Arbeit geleistet, aber leider nein, doch nicht. Du musst leider gehen. Wir brauchen jemand Neues. Wir müssen wirklich hier von vorne beginnen.
Ja, Jenny, da hast du natürlich recht. Du hast natürlich einen entscheidenden Punkt angesprochen. Lewis Hamilton beschwert sich die ganze Zeit darüber, dass das Auto dies macht und jenes macht und selles macht. Und das mag er nicht. Er hätte es gern anders. Jetzt gibt es da 2 Möglichkeiten. Entweder man hört ihm nicht zu oder das klassische Können verlachen. Ich glaube, dass die dem sehr wohl zuhören und sagen, okay, das haben wir hier dieses Problem, müssen wir abstellen und da haben wir jenes, das müssen wir auch abstellen. Aber abstellen heißt, ich muss wissen, wie es geht. Und ich glaube, genau da hakt es. Ich glaube einfach, dass sie nicht in der Lage sind, ein modernes Formel-1-Auto, so wie wir es im Moment haben, mit dem Unterboden-Aerodynamik, mit den Venturi-Tunnels, mit dem ganzen Schnickschnack, wie er in dieser Reglementperiode verlangt wird, da bin ich mir ziemlich sicher, können verlachen. Wenn sie könnten, würden sie es tun, aber es geht halt irgendwie nicht. Und jetzt kommen wir natürlich, weil die Motorsport-Fans, die wollen ja einfach nur Racing sehen. Die wollen sehen, wie der vorne ist und jener vorne ist und was passiert in der Formel 1 und Wheel-to-Wheel-Racing, wo die Rad an Rad kämpfen gegeneinander. Und davon sind wir im Moment ein bisschen weit weg. Und die Aussichten sind, ich würde mal sagen, relativ überschaubar, dass in Richtung Spitze sich da was verändert. Denn bei Mercedes ist man, meiner Ansicht nach, kann es nur personelle Gründe haben, nicht in der Lage, da mitzuhalten. Bei Ferrari ist man durchaus in der Lage, das Auto deutlich zu verbessern, aber aufholen in Richtung Red Bull schaut ganz schlecht aus. Da ist man nicht dran. Und die anderen, die da noch so mitspielen, Aston Martin wird genau dort weiter mitspielen, wo sie jetzt sind. Und auch der McLaren ist ja seit 2 Jahren eigentlich festgefahren an der Position hinter den besten 1, 2. Manchmal ist er dann selbst der Zweitbeste, aber dann auch wieder nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die Kapazitäten haben oder vielleicht haben die Leute, die da vielleicht mal das Gesamtkonzept ein bisschen besser verstehen und dann ein bisschen weiter nach vorne kommen können. Aber den Red Bull einholen sehe ich im Moment, ist ein bisschen schwierig. Und Red Bull ist ja in den vergangenen Tagen durch unseren lieben Christian Horner schon sehr in den Schlagzeilen gewesen. Und das ist auch einer der Gründe dafür, ist meiner Ansicht nach, dass die Konkurrenz da so viel Öl ins Feuer gekippt hat, wie nur irgendwie möglich, weil das zumindest mal Aussicht auf Erfolg hat, wenn man den Horner irgendwie absägt und wenn man da drauf rumtritt und Unruhe ins Team bringt, Unfrieden stiftet, dann hat man zumindest die Chance, den Gegner ein ganz klein bisschen zu schwächen, weil technisch ist man offensichtlich nicht in der Lage dazu.
Hat nur leider nicht funktioniert aus Sicht der Gegner, weil gewonnen haben sie ja trotzdem beide Rennen mit ein, also Doppelsieg sogar eingefahren. Ja. Aber mit Blick auf Red Bull, also da hast du natürlich extrem total recht gehabt. Die, wie auch die anderen Teams, natürlich noch mit so einem leichten, lieben Lächeln versucht haben, augenscheinlich eigentlich sich davon loszulösen, doch immer mal wieder so eine Speerspitze geworfen haben, dass das Thema natürlich bloß nicht einschläft von Seiten der anderen Teams. Ja, das war natürlich da. Was ich bei der ganzen Nummer aber so erstaunlich finde, wie Red Bull intern alles gegeben hat, sich selbst zu zerlegen. Das verstehe ich nicht. Also auch da nochmal mit Blick auf Ego, wie groß müssen die Egos sein, um das, die vielleicht eigene nicht existierende Freundschaft zum jeweils anderen so in den Vordergrund zu drängen und öffentlich eine solche Schlammschlacht auszulösen für, ich bitte dich, CEO vögelt mit seiner Assistentin. Finde ich nicht gut, weil der ist verheiratet, aber entschuldige bitte, das passiert an jeder zweiten Ecke und auch nicht nur auf CEO-Basis. Es ist ja jetzt nicht so, als hätte der irgendwem, als hätte der ein Verbrechen begangen. Christlich gesehen vielleicht schon, weil Ehebruch und wie gesagt, schlimm oder ist blöd, aber er hat keine Frau vergewaltigt und gar nichts. Gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob die wirklich was hatten oder ob er nur die Nachrichten geschickt hat. Ich kann ihm ja jetzt nichts hier unterstellen, weil ich kenne auch den Nachrichtenverlauf nicht, der da veröffentlicht wurde. Ich meine, was da passiert ist hinter den Kulissen, das ist ja unfassbar und das wirklich aus dem inneren Kreis von Red Bull heraus. Und das verstehe ich nicht, wie ein Marco und ein Horner, wobei Horner ja doch relativ kleinlaut geblieben ist, aber wie da ein Jos Verstappen, der Papa eines Fahrers vom Team, wie der da plötzlich so mitmischt und auf einmal sich als Mister wichtig fühlt.
Ja, also du hast natürlich das pikante Element ist natürlich das Boulevardeske. Und das ist natürlich ein Verhältnis vom Chef mit seiner Sekretärin. Und das zweitpikante an dieser Geschichte ist natürlich, dass sich auf einmal die Beteiligten in der einen oder anderen Form einmischen. Und das eigentlich Entscheidende dahinter ist aber meiner Ansicht nach was ganz anderes. Red Bull gehört ja 2 Familien. Der Schalerm, ich vergesse immer, wie man das ausspricht, der Thai, Jotvia oder so ähnlich, und der Familie Mateschitz, beziehungsweise dem Mark Mateschitz, dem Sohn von Dietrich. Und bis jetzt war es ja so, dass bei Red Bull alle, wirklich alle Entscheidungen rund um die Sportengagement, Formel 1, was auch immer sonst noch passiert ist, das ganze Red Bull-Imperium von Mateschitz respektive von Salzburg aus gesteuert, regiert und geführt wurde. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Mehrheitseigentümer, nämlich die Thai mit ihren 51%, sagen so, also jetzt in Zukunft würden wir das gerne jetzt mal ein bisschen anders sehen. Und ich glaube, das steht eigentlich hinter diesem ganzen Durcheinander. Und das, was hin und wieder so hochpoppt, wie dass der Team Principal da mit einer oder mehreren seiner Angestellten ein Verhältnis hat, das sind Dinge, die, ja, ich sag mal, innerhalb der Großwetterlage, wer hat hier eigentlich jetzt in Zukunft die Hosen an, stattfinden. Und ich glaube, das Ganze ist schon sehr volatil. Also da kann schon was passieren, weil ein Milliardenunternehmen wie Red Bull ist ja ein Unternehmen, was ja global schon nicht nur wahnsinnig viel Geld verdient, sondern auch gewisse Standards erfüllen muss. Und da, glaube ich, sieht man das vielleicht in Salzburg anders, als die Thai-Familie das sieht. Und Macht war ja schon immer, und deswegen sage ich, das ist eigentlich das Stoff für einen Hollywood-Thriller. Da ist ja alles dabei. Macht, ein Machtvakuum führt dazu, dass Leute dieses Vakuum auffüllen wollen. Machtvakuum ist natürlich besonders sexy, wenn es um Milliarden geht und auch um ganz tolle Sachen. Und das auch noch mit einer Prise Sex gemischt, das mit ein bisschen Formel 1 gemischt, das mit, ich sage jetzt mal, strukturellen Umschichtungen gemischt. Also ich meine, das ist Stoff für einen Hollywood-Thriller. Und das muss man sich immer vor Augen führen, wenn man die Spitze des Eisbergs, diesen Streit, der in der Bild-Zeitung natürlich genüsslich ausgeweidet wird, oder lass mal die Bild sein, nimm The Sun in England. Ich meine, großartig, also was heißt großartig, ist das auf jeden Fall mal sehr amüsant, das zu verfolgen, wo man eigentlich wirklich bis ins allerkleinste Detail der Familie Horner nachspioniert und das und das und jenes irgendwie versucht zu zeigen, sich an diesen ganzen Misslichkeiten labt und sagt, das ist großartig, jetzt können Sie sich vorstellen, das ist ja unfassbar, was macht er da? Und in Wirklichkeit ist das meiner Ansicht nach ein großer Machtkampf, ein Machtkampf, wo es um Milliarden geht, und das sind natürlich die Dinge, die ich in der großen Welt des Geschäfts, der Finanzen und auf globalem Niveau immer wieder mal passieren. Und ich komme zurück auf das, was ich gerade gesagt habe. Natürlich, wenn ein Machtvakuum entsteht, Dietrich Mateschitz ist gestorben, dann gibt es zwar eine Nachfolgeregelung, aber Macht hat nicht immer damit zu tun, was auf einem Zettel Papier steht, sondern Macht ist auch etwas sehr Menschliches. Und auch das Bedürfnis danach, es sind alles Sachen, die in den Befindlichkeitsbereich von, in dem Fall, sehr, sehr reichen Leuten fallen. Also da müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Und ich glaube, auch deshalb wird von der Konkurrenz ganz besonders gern Öl ins Feuer gegossen, was diese Causa Horner angeht, wenn man dann natürlich versucht, das ganze Ding, wenn man an diesem Baum ganz, ganz fest schütteln, irgendwann fällt schon einer vom Ast. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Prinzip, nachdem die Formel 1, das Paddock, das Fahrerlager im Moment agiert. Und ich meine, Jenny, wir zwei, wir können uns eine Meinung bilden, und du hast ja da also auch gerade zu den zwischenmenschlichen Dingen da eine relativ klare Meinung geäußert. Ich persönlich würde mal schauen, wie sich das entwickelt. Und jetzt das ganz Entscheidende ist, wird es, denk immer an das Beispiel mit dem Baum. Du stehst an dem Baum und schüttelst und schüttelst und schüttelst, weil du merkst, die hängen teilweise da schon nur noch mit einer Hand am Ast, dass endlich einer rausfällt. Und wenn das beginnt und einer rausfällt, dann wird es schwierig, weil danach ist eine, wie soll ich sagen, dann ist eine, nicht gleich ein Exodus, so ein Ende der Ära eingeläutet, aber wenn man fest genug an dem Baum schüttelt und es kommen mal ein paar rausgefallen, dann hat man vielleicht auch mal einen dabei, der die Fronten wechselt, oder einen, der zumindest oder ganz aufhört, aber der zumindest für den Erfolg verantwortlich war. Und ich komme wieder zurück auf das, wie wir begonnen haben. Logisch, die ganze Geschichte ist sehr menschlich. Das sind echte Menschen. Das ist nicht nur Computertechnik und Windkanal rauf und runter. Das sind richtige, echte Menschen, Ingenieure, die wissen, was sie tun, oder wissen sollten, was sie tun, oder eben halt nicht ganz so gut wissen, was sie tun. Und deswegen würde ich mal sagen, verstehe ich, dass die Konkurrenz rüttelt und rüttelt und hofft, dass endlich mal einer rausfällt. Und natürlich hoffen die alle, dass irgendwann der Adrian Newey da rausfällt. Denn das ist ja der, das ist ja der entscheidende Faktor meiner Ansicht nach wie vor, dass das so gut funktioniert.
Absolut, absolut. Nein, aber ich muss halt einfach nur schmunzeln, aber das ist eben auch so Sinnbild der Gesellschaft heutzutage, diese doch Empörung, oh mein Gott, wie konnte er diese Nachrichten an seine mittlerweile ja nicht ehemalige Assistentin schicken und so weiter und so fort, aber dass da eben dieser interne Machtkampf bei Red Bull so nach außen ausgetragen wird, auch mit Kommentaren von Seiten Helmut Marko, das hat mich überrascht, aber dass es dann plötzlich wiederum so still geworden ist nach dem Samstag, da musste ich auch schmunzeln, weil eben mit Blick auch, gerade mit Blick nach Amerika, wo Ford als zukünftiger Motorenpartner natürlich mit diesem, ja, was das richtige Verhalten nach außen hin angeht, da sind die natürlich sehr, sehr drauf fixiert, gerade in Amerika, aber auch Honda natürlich, beide wollen da die Aufklärung zurecht, beide stecken viel, viel Geld in dieses Team hinein. Aber wenn jetzt natürlich diese ganze Mateschitz-Seite versucht, doch eindeutig versucht, Horner loszuwerden, aus welchen Gründen auch immer, was auch immer er jetzt unabhängig von der Assistentin in deren Augen falsch gemacht hat,
oder es,
wie er
Jenny,
sich angeblich menschlich...
Nenn es doch einfach mal einen Putschversuch, das versteht man vielleicht besser.
Genau, es ist ein absoluter Putschversuch. Es hat ja schon in der letzten Saison, kurz kam ja dieser Kampf zwischen Horner und Marko auf, das lief dann aber relativ schnell, verlief sich das wieder im Sande. Was ich aber, worauf ich jetzt hinaus will, weil du hattest das eigentlich schon sehr gut zusammengefasst, aber der nächste Punkt wäre ja, wenn es jetzt die Mateschitz-Seite schafft, den Christian Horner
loszuwerden.
So,
ja, wie ich.
Wer wäre als Nachfolger dort? Weil ich meine, es ist ja nun auch Fakt, dass Christian Horner seit vielen Jahren ein doch starkes, wichtiges Element von dem Red Bull-Erfolg ist und das ganze Team mit aufgebaut hat. Wenn die jetzt aber sagen, der ist uns zu überheblich geworden oder der schleimt sich zu sehr beim thailändischen Inhaber ein und will da selber an die Macht. Naja gut, die Mateschitz-Seite, wenn die den rauskicken, wen wollen sie denn da hinsetzen? Ja, ja. Wer ist denn besser oder mindestens genauso gut? Weil bevor ich einen Christian Horner rausschmeiße, muss ich ja schon wissen, wer den Platz auffüllt, damit eben dann auch nicht diese Welle losgetreten wird. Naja gut, verliere ich dann einen Max Verstappen? Okay, gute Fahrer findet man hier und da natürlich schon. Und ich glaube, für Red Bull würden viele fahren wollen. Aber du hast den entscheidenden Faktor Adrian Newey angesprochen. Und wenn da natürlich, stell dir vor, ein Newey geht zu Ferrari, ich fände es eigentlich mal ganz stark, dann wäre plötzlich ein Lewis Hamilton bei Ferrari, naja gut, dann würden die Roten vielleicht mal wieder gewinnen.
Ja, also dazu muss ich dir eine kleine lustige Anekdote erzählen. Ich war gestern im Nationalen Automuseum in dem herrlichen Ort Dietzhölztal. Das ist im nördlichen Hessen und da hat eine wunderbare Automobilsammlung von einem gewissen Friedhelm Loh, der dort nicht nur Straßenautos aller unglaublichen Art, sondern auch wahnsinnig viele Rennautos in einem Museum ausstellt. Und dieses, ich habe dafür ein paar Filmaufnahmen gemacht und da stand ich vor dem Ferrari Formel 1 von 2004. Und das war ein Schumacher-Auto, das extrem erfolgreich war. Ich glaube, das war der erfolgreichste Ferrari aller Zeiten. Und Ross Brawn, ich kann mich da auch noch erinnern, weil ich ja das alles mitverfolgen durfte, hat damals schon gesagt, also seiner Meinung nach ist das ist der Beste, der hier je gebaut wurde. Und jetzt überleg mal, Ferrari war mit Michael Schumacher wahnsinnig überlegen. Ross Brawn war der technische Direktor, Sean Todd war der Team Principal. Dann hatten wir Rory Byrne als Chefkonstrukteur, den John Eilly, den Engländer, als Aerodynamikchef und so weiter und so weiter. Das ging dann noch weiter runter bis auf die Ebene des Teammanagers, der Mechaniker teilweise. Und dieses Team hat ja eine ganze Ära gestaltet und dominiert. Und da hast du so richtig schön gesehen, das war die Schumacher-Barrichello-Zeit. Der Barrichello war ich sage jetzt mal, ein ganz fantastischer Nummer zwei, weil der war eigentlich genauso schnell wie der Michael, aber halt nicht immer. Und deswegen, ja, das ist genau der Unterschied gewesen. Barrichello war ein genialer Fahrer. Und nur an einen Superdriver wie Michael Schumacher kam er halt doch nicht ganz ran. Aber das hat dazu geführt, dass die alles dominiert haben. Und erst als sich das aufgelöst hat, als dann der Ross Brawn weggegangen ist und der Jean Todt IV-Präsident werden wollte und, ist dieses Team immer noch Ferrari gewesen, aber die entscheidenden Köpfe waren nicht mehr da. Und das hat dazu geführt, dass man, ja, nach Schumacher hat einmal der Kimi noch die WM gewonnen, da war aber ein bisschen Glück dabei, aber ist egal, trotzdem. Aber seitdem pfeifen die, ich will nicht sagen aus dem letzten Loch, aber an diese Zeiten anzuschließen, ist nicht möglich. In dem Fall Ferrari war es aber so, dass die Schumacher-Ära letztendlich mit dem Ruhestand von Michael Schumacher, mit dem vorübergehenden Ruhestand von Ross Brawn, der ja dann sein eigenes Team gemacht hat und so weiter, irgendwie sich in Luft aufgelöst hat. Und genau dieses Phänomen von damals, die Vormachtstellung zu brechen, dadurch, dass die entscheidenden Protagonisten nicht mehr dabei sind, das kann nur das Ziel sein gegen Red Bull. Und die entscheidenden Protagonisten sind halt nicht nur der Newey, sondern eben auch der Horner, auch, weiß ich, der Jonathan Wheatley als Teammanager und so weiter. Da gehören schon viele dazu und dieses Techniker-Team, das der Adrian da unter sich hat, das wird zwar immer wieder geplündert, ja, der Dan Fellows ist jetzt bei Aston Martin und da wird schon gewildert in diesen Bereichen, aber der Kopf ist halt immer noch da und deswegen ist das Know-how geht da nicht so schnell verloren. Und das ist genau das, was die Konkurrenz halt eben hofft. Und denk immer an meinen Apfelbaum, du schüttelst und schüttelst und schüttelst und irgendwann kommt mir einer rausgefallen. Und das ist das, was bei Ferrari von innen heraus passiert ist, damals mit Schumacher, weil der halt einfach aufgehört hat und Luca di Montezemolo hat dann gesagt, das machen wir alles anders und dann kam der Kimi und dann kam der Felipe Massa und so weiter, aber das waren halt keine Schumachers. Und dazu kam natürlich der Weggang der Techniker etc. etc. Und schon war Ferrari zwar gut, aber halt nicht mehr so gut. Und genauso musst du das bei Red Bull auch sehen. Und rein sportlich, wenn man mal den Thriller, den Hollywood-Thriller im Hintergrund, die Milliarden und das Ganze mal außer Acht lassen, dann ist das durchaus vergleichbar. Und das weiß man auch, dass das so funktioniert und dass es halt so ist. Das war bei Williams so, das war bei McLaren so, das kommt und geht. Und im Moment sind halt nach wie vor die anscheinend kompetentesten Leute bei Red Bull.
Glaubst du, dass ein Christian Horner ganz schnell bei einem anderen Team unter Vertrag genommen werden würde? Dass der schnellen oder ist der jetzt verbrannt, weil sie die Nase rümpfen und sagen, nee, also mit so einem können wir nicht zusammenarbeiten. Und dann aber auch noch weiter gesprochen oder gesponnen. Ich meine ganz ehrlich, wenn ich doch weiß, dass sich im Team oder dass es doch einige Schlüsselpersonen gibt, die wirklich mich so in der Öffentlichkeit versuchen bloßzustellen und so gegen mich agieren, will man denn da noch arbeiten? Oder bin ich davon, dass er natürlich den Erfolg will, aber das ist doch irgendwann, der hat den Erfolg gehabt, also mit Bauchschmerzen jeden Tag ins Büro gehen zu wollen, gehen zu müssen, weil man diese Person gar nicht sehen möchte, da frage ich mich halt, naja gut, der kann jetzt diesen, oder er will jetzt einfach diesen Machtkampf gewinnen und sagt dann, okay, jetzt kündige ich aber.
Ja, also es ist halt so. Ich glaube, wenn man den Christian Horner mal ein bisschen, weil es ist ja wirklich ein sehr ergiebiges Thema, gell? Also ich meine, betrachten, das ist eigentlich ein gescheiterter, mittelmäßiger Autorennfahrer gewesen. Und der ist, ja, das ist aber, ist ja nichts Böses dran. Das ist nicht jeder ein Schumacher oder ein Hamilton. Aber der hat natürlich schon unglaublich Gutes geleistet und hat natürlich schon aus sich selbst heraus eine Karriere hingelegt, die natürlich ohne Mateschitz, ohne Marco und auch ohne Newey nicht funktioniert hätte. Die Frage ist jetzt, kann man den einfach verpflanzen und kann sagen, also ich bin jetzt, ich sage jetzt mal, der Ferrari-Chef und ich sage jetzt, ich bin der Fred Vasseur und ich nehme jetzt einfach den Horner und dann geht es bei mir bergauf. Nein, Das geht nicht. Auch da wieder ein Rückblick. Michael Schumacher hat bei Benetton die Weltmeisterschaft gewonnen. Damals mit Flavio Briatore und mit seinem gesamten Technikerteam ist er dann zu Ferrari gegangen. Die ganzen Jungs, die die ganzen erfolgreichen Ferrari gebaut haben, waren das Original Benetton Formel 1 Team, das bereit war, für viel Geld natürlich, aber von England wegzuziehen, nach Maranello zu gehen, was für einen Engländer wahnsinnig schwierig ist, aber das haben sie auch geschafft, und dort gemeinsam mit Michael etwas aufzubauen, was unglaublich erfolgreich war. Die Frage ist, langt ein Christian Horner, wenn ich den jetzt zum Fred Vasseur setze nach Ferrari, dass sich da was ändert? Meine Antwort dazu heißt, nein, einer langt nicht. Aber wenn ich jetzt Audi wäre, ja, deutscher Automobilhersteller, Riesenambitionen, jawohl, wir greifen an, wir haben sauber gekauft und wir sind also ab der ersten Saison, werden wir dem Mercedes mal zeigen, was eine Harke ist. Das ist so ein bisschen die interne Herangehensweise. Also als Audi würde ich den Horner natürlich schon nehmen, aber nicht als Team Principal, da hat man nämlich schon einen, sondern ich würde ihn als Consultant nehmen und würde mich beraten lassen. Ja, der kann dir natürlich schon sagen, wie strukturiert und warum welche Red Bull ist und warum diese Strukturen funktioniert haben, bis hin zum, ein neues Schlagwort im Motorsport, Financial Engineering. Das heißt ja nichts anderes wie, wie kann ich so gut wie nur irgendwie möglich das Budget-Cap umgehen oder kann irgendwo versuchen, trotzdem mehr Geld auszugeben, mehr zu entwickeln, als ich eigentlich dürfte, ohne dabei das Reglement zu verletzen. Und die Person, die Personalstruktur, ja, der weiß natürlich genau, wer ist der Aerodynamiker, der wirklich was drauf hat, von dem Innovatives kommt, oder wer ist eher so ein Trittbrettfahrer, der halt da auch ein bisschen mitmacht. Das weiß der schon. Also wenn ich der Audi wäre, das wäre doch eine tolle Idee, habe ich den Christian Horner unter Vertrag, da muss er halt in die Schweiz ziehen, ein schönes Land, da wird er sich auch sofort wohlfühlen. Dort gibt es keine The Sun, da gibt es den Blick.
Eine Yellow Press.
Den Blick gibt es da. Aber so Sachen muss man sich schon mal vor Augen führen. Das fände ich durchaus attraktiv, denn da kann er sich natürlich dann entfalten, ohne, und du hast es ja richtig angesprochen, sich anzutun, nochmal jetzt bei Mercedes drüben den ganzen, den Ron Meadows abzulösen oder den Toto Wolff in irgendeiner Art und Weise, den er eh nicht so wahnsinnig gern hat, zu belehren. Also das, es gibt schon Möglichkeiten für einen Christian Horner, sein Know-how an den Mann zu bringen, natürlich nur innerhalb der Formel 1. Oder wenn er keine Lust mehr hat, wie du sagst, ich stelle mir das so vor, wie du das so sagst, ja, hat er eigentlich gar keine Lust mehr, da jeden Tag sein Büro zu besuchen. Ich glaube schon, dass er also mit dem Girokonto keine Schwierigkeiten hat. Das heißt, er hat genug Geld verdient, dass er mit seiner Jerry, wenn sie denn dann bleibt oder noch da ist oder wiederkommt oder was auch immer, eine schöne Zeit zu verleben. Und du darfst es nicht vergessen, und da auch wieder ein Beispiel, der Günther Steiner, der ehemalige Team Principal von Haas, der hat auch viele, viele Jahre jetzt in der Formel 1 gearbeitet und gekämpft, und der ist jetzt ja bei uns, bei RTL, Experte, und der sagt ganz klar, also irgendwann ist man es dann auch, ich will nicht sagen leid, aber müde macht das allemal. Und bei der Saison von 24 Rennen, da immer wieder diesen Kampf zu kämpfen und immer wieder vorne dran zu bleiben, das kostet auch Substanz. Und gerade wenn dann das Private nicht richtig klappt und wenn du da, ja, ich sag mal, filetiert wirst, dann kann ich mir schnell vorstellen, dass du eben recht hast, wenn du sagst, na, muss ich mir das jetzt nochmal antun? Eigentlich nicht. Also, das kommt jetzt sehr darauf an, wie man da strukturiert ist. Das kann ich in Sachen Horner nicht sagen. Im Moment kämpft er, glaube ich, erstmal ums Überleben, und schauen wir weiter. Und dann, ja, dann werden irgendwann wir zwei auch mitkriegen, wie sich das entwickelt hat.
Ja, nee, absolut. Also ich denke auch, die Atmosphäre innerhalb des Teams ist so vergiftet. Ich glaube nicht, dass da nochmal irgendwas gekittet werden kann. Ich glaube aber trotzdem, dass er diesen Kampf für sich jetzt gewinnen wird. Und dann würde er meiner Meinung nach, wäre das Klügste zu sagen, okay, dann verlasse ich Red Bull jetzt. Und ich finde deine Audi-Idee sowas von genial. Ich finde, du solltest mal dort anrufen und denen sagen, Leute, ich habe hier den Plan, wie ihr relativ schnell nach eurem Einstieg in die Formel 1 erfolgreich sein könnt.
Das ist das.
Also wirklich, Christian, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich finde, das wäre der perfekte Mann, weil er ja auch sehr strukturiert und ordentlich sein soll. Das heißt, er passt da ins Schweizer-deutsche Roster rein. Und nochmal dann aber eine andere Frage oder vielmehr dieselbe Frage, aber jetzt mit Blick auf Helmut Marko. Wie ersetzbar wäre er denn? Weil bei ihm war nun ja auch am Wochenende großes Drama. Ist er der Maulwurf? Wird er ab morgen suspendiert sein? Lange Rede, kurzer Sinn. Nein, war er nicht. Und wir haben auch eigentlich genug darüber gesprochen. Aber was wäre denn gewesen, unabhängig davon, dass Verstappen sagte, wenn der geht, gehe ich auch, wenn ein Marco das Team verlässt? Wie wichtig oder wie austauschbar ist er in seiner Position? Mehr oder weniger als ein Christian Horner?
Ja, also ich glaube, das ist durchaus vergleichbar. Der weiß ja auch alles. Und ich garantiere dir, der Toto Wolf, der an diesem Red Bull-Baum schüttelt und schüttelt und schüttelt, hofft, dass auch der Doktor irgendwann rausfällt, er ihn auffängt, zum neuen Niki Lauda macht und dann wieder einen kongenialen Partner hat und den Adrian Newey nimmt er gleich mit. Also,
da musste ich so lachen, können, als dieser Kommentar kam, habe ich gesagt, ey, das passt auch so gut. Ja, also, ich würde es feiern. Horner bei Audi, Marco bei Mercedes,
herrlich,
mit Cappy
oder?
Auf. Aber Adrian Newey, meiner Meinung nach, dann bitte zu Ferrari. Dann haben wir alle aufgeteilt.
Gut.
Und dann.
Also weißt du was? Ja. Wenn Bernie Ecclestone noch die Formel 1 regieren würde, der hätte das genau so gemacht, wie wir es gerade besprochen haben. Er hat sich überlegt, wen stecke ich wohin, um ein Riesenchaos zu veranstalten und hinterher ordne ich es wieder und alle bezahlen mich dafür, dass ich ihnen helfe, wieder Ordnung ins System zu kriegen. Das ist die Bernie Ecclestone-Philosophie gewesen und der hat ja wirklich viele, viele Milliarden mit diesem Geschäft verdient. Und der Bernie war ja im Gegensatz zu den jetzigen Rechteinhabern, war der Bernie ja ein totaler Motorsport-Fan. Ja? Der hat ja das Menschliche gern gehabt und hat das Geld sehr gern gehabt, aber der hat auch Rennautos geliebt und Rennfahrer und das war einfach sein Metier. Und ja gut, also jetzt schauen wir mal, wie sich das so weiterentwickelt. Ich würde mal sagen, für unsere Zuhörer, wir bleiben da dran. Also nicht nur, was unsere Vorschläge
aber
angeht.
Aber nochmal kurz mit Blick auf Bernie Ecclestone, der ist ja, auch wenn er nicht mehr aktiv in der Formel 1 dabei ist, jetzt ja gerade mit Massas Klage trotzdem wieder mal aufgepoppt. Also so ganz ohne Formel 1 und Bernie Ecclestone geht es, glaube ich, auch nicht.
Das
oder?
Ist doch klar. Und außerdem ist Bernie ja ein großer Mentor und Berater von Christian Horner. Also du weißt nur nie genau, was er jetzt, wozu er ihm dabei ist zu raten, weil Bernie ja immer sehr vielschichtig arbeitet. Also das ist nicht so eingleisig, dass er, also den mag ich da, für den bin ich, sondern der macht das auch mal ganz konträr und hinterher kommt es aber dann meistens so, wie er es gerne hätte und mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber bei Weiterentwickeln würde ich ein Thema noch mal ganz kurz ansprechen. Wir haben ja mit Nico Hülkenberg einen deutschen Fahrer, der einen sehr, sehr guten Job macht und der auch einen Punkt gemacht hat. Also der ist Zehnter geworden,
ja.
Hat einen Punkt gemacht. Also ich
Applaus
hab
dafür,
ja, ich hab
auch wenn es eine Teamleistung war.
Ja, ich habe ja so ein Faible auch für Fahrer, die halt trotzdem nicht die Flinte ins Korn werfen. Ich meine, letztendlich wahrscheinlich, weil ich auch so einer war, der nie ein vernünftiges Auto hatte, aber der trotzdem gekämpft hat wie ein Löwe und irgendwann hat es dann ja immer wieder mal funktioniert. Also das zumindest für mich, auf mich bezogen, muss ich sagen, war mir das sehr wichtig. Auch wenn ich in einem unterlegenen Auto fahre, locker lassen geht nicht. Also das aufgeben oder irgendwie sagen, das hat in meiner Formel 1 Karriere nie gegeben. Ich habe gekämpft bis zur letzten Runde, ganz egal auf welcher Position und mit welchem Mistauto, Mistkübel ich da unterwegs war. Der Hülkenberg hat jetzt natürlich ein Auto, was, und das finde ich immer so spannend, das ist ja ein Auto, was ja, ich sage jetzt mal, vom, sich ein bisschen unterscheidet von den, von der Herangehensweise der anderen Teams. Jedes Team hat ja einen riesen Apparat am Hals und entwirft und designt und macht und tut. Und das hat man bei Haas ja sehr schlank gestaltet. Man hat also so viel, wie es irgendwie nur geht, zusammengekauft von Ferrari. Man kauft natürlich sehr viel von Zulieferern, das heißt, ich mache es nicht in-house, habe also weniger Leute, Geld kostet es trotzdem. Aber es war ja so, dass man auch in Deutschland der eine oder andere Formel-1-Experte dem Nico geraten hat, Haas zu verlassen, bevor die Saison losgeht und dass das alles sowieso nichts ist und nichts kann und nie was werden wird und was ist. Er fährt mit einem beim ersten Rennen gerade mal unter die ersten 10 in der Startaufstellung und in Jeddah holt er den ersten Punkt. Ich meine, da gibt es ein paar Teams da draußen, die mehr Ressourcen haben, die mehr Substanz haben als Haas und trotzdem gewinnen die. Und das ist das, was ich so schön finde und warum man auch in der Formel 1 durchaus auch da mal um die Region, um den 12. Platz schauen darf. Da wird genauso hart gekämpft und jedes Team kämpft mit jedem Teammitglied darum, einen oder zwei oder Punkte da mitzunehmen und einen Platz weiter nach vorne zu kommen. Und das fand ich dann schon klasse, wie sie es hingekriegt haben, auch wenn, ja, so ein bisschen arg langsam ist der Magnussen schon gefahren, um den Abstand dahin zu kriegen, dass der Hülkenberg vorne noch einen Boxenstopp einlegen kann. Aber ganz egal, auch das verstehe ich. Das verstehe ich. Jetzt hat der Haas hat einen Punkt, der Sauber hat keinen, der fährt mit demselben Motor. Der Renault respektive Alpine hat gar nichts und so weiter und so fort. Also das absolut zeigt, die Formel 1 hat schon immer wieder ein paar tolle Geschichten, die mit unserem Mercedes-Desaster, mit unserem Christian Horner, was kommt noch alles raus, nichts zu tun hat, sondern einfach nur Motorsport ist. Und das ist das, was ich immer wieder merke. Die Fans wollen in Frieden gelassen sein mit noch einem Skandal und noch eine Politik, weil das ist etwas, was man immer erklären muss. Du musst die Zusammenhänge erläutern, wie kann es kommen, dass. Natürlich kommen da auch menschliche Fehler dazu. Man sollte mit seiner PA kein Verhältnis haben. Punkt. Wenn es denn aber so ist, kann es einem ja zum Verhängnis werden. Das große Bild drumherum muss man immer erklären. Und das ist bei Mercedes, bei Ferrari, bei Red Bull überall gleich. Der Fan will aber eigentlich nur sehen, da fährt einer gegen den anderen, letztes Kanonenrohr. Und es gibt tollen Motorsport. Und jetzt haben wir ein kleines, klitzekleines, fast zu übersehendes Highlight, nämlich der Hülk hat einen Punkt geholt. Und deswegen wollte ich es unbedingt noch kurz erwähnen.
Nee, das hätte ich auch auf jeden Fall erwähnt. Und auch jetzt natürlich, wenn dann ja da Kritik an Magnussen, oder ich weiß nicht, wird der kritisiert dafür?
Oh,
weil,
ja.
Ganz ehrlich, der hat eine Wahnsinnsleistung meiner Meinung nach da abgeliefert, weil einmal vom Ego her möchte ja jeder Fahrer gewinnen. Und dann sich so herzugeben für seinen Teamkollegen, diesen Punkt, aber in dem Moment ja fürs Team einzufahren. Und wie du schon gesagt hast, jeder Punkt ist Gold wert, gerade wenn du eben nicht die Chance normalerweise auf Punkte hast. Das war jetzt das zweite Rennen. Wer weiß, was in den kommenden 22 Rennen noch passieren wird. Vielleicht wird Haas dadurch an achter Stelle der Konstrukteurs-WM sein, wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht hier um sehr, sehr viel Geld und das Team hat zwei Fahrer und somit werden auch mal diese beiden Fahrer für so eine Taktik und Strategie hergenommen und wenn das in dem Falle bedeuten sollte, okay, du bremst bitte alle hinteren aus, damit wir diesen einen Punkt für uns alle nach Hause fahren, dann hat er das gemacht. Die Frage ist, wie viele Fahrer im Feld würden den Job so zielsicher und gut ausführen, wie es Magnussen getan hat. Und ich hoffe, dass der Nico dem Kevin den ein oder anderen Prozentsatz seiner Punkteprämie auch mit ihm teilt.
Ja gut, also dann würde ich mal so sagen, Jenny, dann lassen wir mal die Formel 1 wieder zu sich finden, bevor es wieder losgeht, dann in Australien. Da sind wir natürlich wieder dabei. Und unsere Vorschläge lassen wir jetzt mal sacken. Also wen wir wohin stecken, du steckst den Newey zu Ferrari, ich den Horner zu Audi und der Toto Wolff geht leer aus oder kriegt auch noch irgendjemand?
Nee, der kriegt den Marco.
Ach, der kriegt den Helmut, genau, jetzt haben wir es. Und wenn wir mal das alles, das lassen wir jetzt mal sacken, überlegen uns, wie sich das entwickeln könnte und dann reden wir in unserem nächsten Podcast darüber, ob sich was getan hat, erstens. Formel 1 tut sich immer was. Und zweitens, wie wir die Umsetzung dann angehen würden. Wer wen anruft und ob wir das dem Bernie überlassen oder wie wir da rangehen. Ja, machen wir das?
Machen wir. Und Racing wird es ja auch geben, weil die Formel E, die fährt in Sao Paulo.
Ja, die fahren in Sao Paulo, allerdings im Sambadrom und nicht in Interlagos. Aber da schauen wir auch hin, gar keine Frage.
Da schauen wir natürlich hin. Es war wie immer ein Fest, Christian.
Ja, also.
Ich hoffe, euch allen hat es auch gefallen.
Vielen Dank an unsere Zuhörer und ich freue mich schon, weiter zu spekulieren und weiter über die Formel 1 sich den Kopf zu zerbrechen. Alles Gute.